Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. 2 Wochen nach der Pleite von Thomas Cook, da endet heute die Rückholaktion für gestrandete Briten. Die letzten werden heute aus den USA geholt. Alle deutschen Pleiteopfer dürften mittlerweile zu Hause sein. Aber jetzt gibt es eine Diskussion darüber, ob Pauschalreisende ausreichend geschützt sind im Fall der Insolvenz ihres Reiseveranstalters. Dazu gleich mehr. Zum Start aber geht's in den Frankfurter Börsensaal zu Ulrich Barz. Und wenn ich Sie, Herr Barz, jetzt nach dem Kurs der Osram-Aktie frage, dann ist das sowas wie das nächste Kapitel in der langen, langen Erzählung, wer bekommt Osram den 101 Jahre alten Leuchtenhersteller. Also Herr Barz, fangen wir an mit dem Kurs.
Ja, und der zeigt Ihnen keine gute Zukunft aus Sicht der Anleger jedenfalls, denn der fällt um mehr als 4% heute. Das ist eine ganze Menge, einer der größten Verlierer unter den wichtigen Werten hier am Aktienmarkt heute.
Also wer bekommt Osram? Das vorherige Kapitel der langen Erzählung, das endete am Freitag nach Börsenschluss. Da wurde klar, dass AMS, der Rivale aus Österreich, damit gescheitert war, mehr als 60% der Anteile von Osram-Aktionären zu bekommen. Damit wurde es nichts mit dem Übernahmeplan, den das Osram-Management nicht so richtig wollte. Und die Arbeitnehmervertreter, die wollten gar nicht. Herr Barz, AMS kommt jetzt nicht zum Zug. Aber wie geht's weiter mit Osram so lange alleine?
Ja, das will ich Frank Rotauge fragen. Er ist bei AHP Capital und kennt Osram wie seine Westentasche. Ja, vielleicht nicht ganz so gut, aber Sie beobachten die Firma schon seit langem. Meinen Sie, dass Osram es lange alleine aushalten kann? Ist das ein guter Weg für diesen Traditionskonzern?
Ja, ich glaube, das hängt nicht nur von Osram ab. Jetzt ist ja die Offerte von AMS zunächst mal gescheitert und das Übernahmegesetz sieht jetzt vor, dass AMS ein Jahr lang warten muss, bis es ein erneutes Angebot machen kann. Es wurde auch eine zweite Offerte diskutiert von 2 Private Equity Spielern, nämlich Bain und Advent. Allerdings scheint mir die mittlerweile unwahrscheinlich, weil sich AMS schon 20% der Osram-Aktien gesichert hat. Das heißt, es wird sehr schwierig für Bain und Advent auf eine ausreichende Mehrheit zu kommen.
Aber wenn die sich jetzt zum Ziel machen würden, weit mehr als die 41 Euro zu bieten, ich stelle einfach mal eine Zahl in den Raum, 45 oder 48 oder 50, dann könnten doch Investoren vielleicht auch AMS gar nicht mehr Nein sagen.
Das ist denkbar. Allerdings war ja Bain mit seinem vorherigen Partner Carlyle schon, hat ja schon ein Angebot zu 35 Euro gemacht. Und Carlyle konnte sich dann nicht entschließen, das Angebot nochmal zu erhöhen. Warum dann Advent sozusagen für Carlyle eingesprungen ist. Und in der Regel schauen natürlich die Private Equity Spieler noch klar auf den Kurs, auf den Preis, den sie zahlen müssen. Insofern halte ich das für eher unwahrscheinlich.
Also sieht es danach aus, als ob Osram erstmal alleine agiert, der Vorstandsvorsitzende Olaf Berlin. Da ist bekannt, dass er den Weg auch gerne allein gehen möchte. Ist das denn zukunftsträchtig? Im Moment schreibt die Firma rote Zahlen.
Zunächst sieht es mal so aus, aber ganz ehrlich, wenn ich das Osram in den Schuhen des Osram-Managements stand, dann würde ich mir jetzt intensiv überlegen, auf AMS zuzugehen, weil im Moment ist Osram in einer starken Position, weil mit Zustimmung von Osram könnte AMS schneller ein neues Angebot machen. Und das grundsätzlich ist die Kombination ja durchaus sinnvoll, weil Osram ist eben sehr stark abhängig von der Automobilindustrie. Und in der Kombination mit AMS ist der dann von Osram anvisierte Spreizung der Aktivitäten auch in andere Branchen wäre viel schneller erreicht. Das macht schon sehr viel Sinn, diese Kombination. Das einzige Problem ist allerdings die sehr hohen Schulden, die dann auf dem gemeinsamen Unternehmen lasten. Und da könnte man sich ja, ich sag mal, Vorbedingungen stellen aus Sicht von Osram. Zum Beispiel könnte man AMS bitten, zunächst mal eine Kapitalerhöhung zu machen, die dann schon mal eine Barreserve vorsorglich beinhaltet, um die Schulden halt nicht ganz so hoch werden zu lassen.
Damit das dann finanziell einfach solider ist und man auch für eventuelle Dellen in dem Wachstum in der Weltwirtschaft auch gewappnet wäre. Aber Sie haben gesagt, dass die Spreizung wichtig wäre. Für Osram könnte Osram, ich frage es nochmal in anderer Form, nicht alleine auch diesen Weg gehen. Sie haben gesagt, AMS müsste was tun, damit das wirklich Sinn machte, auf diesen Weg gemeinsam zu gehen. Aber könnte Osram nicht auch von alleine so ein Geschäft erweitern, ausbauen?
Das Problem dabei ist, prinzipiell ginge das und das hat sich auch Osram vorgenommen. Nur hat sich jetzt gerade im ersten Halbjahr herausgestellt, dass die Digitalsparte, die halt insbesondere die Aktivitäten von Osram im Automobilbereich diversifiziert, unprofitabel ist, ja, und auch deutlichen Umsatzrückgang hat, wenn man mal eine Akquisition, die die gemacht haben, rausrechnet, sodass das ein ziemlich langer Weg wird, um sich aus dem Automobilbereich wirklich zu diversifizieren.
Eine interessante Entwicklung, die haben Sie gut beschrieben. Ganz kurz zum Schluss, optimistisch oder pessimistisch für Osram in den nächsten Jahren?
Grundsätzlich ist Osram ein hochinteressantes Unternehmen und die haben ganz tolle Zukunftstechnologien. Das heißt, langfristig kann man optimistisch sein. Man muss halt jetzt diese Delle durchstehen. Das glaube ich auch, dass Osram das schafft. Aber man muss sich wirklich überlegen, ob man gemeinsam mit AMS nicht vielleicht doch besser aufgestellt wäre.
Frank Rotauge von AHP Capital, herzlichen Dank.
Vielen Dank auch von dieser Stelle und so viel zum Thema Osram. Herr Bartz, wie fällt denn der Wochenstart als Ganzes aus?
Ja, also nicht so interessant wie die Osram-Geschichte, wenn ich das mal freimütig sagen kann. Jedenfalls, wenn ich auf den DAX gucke, der geht gerade mal um 0,25% nach oben, war am Anfang im Minus, stand jetzt immerhin über 12.000 Punkte bei 12.053. Aber da steckt natürlich nicht Desinteresse oder Faulheit der Anleger dahinter, sondern das spiegelt die Lage insgesamt. Man wartet einfach, dass Entscheidungen fallen in so wichtigen Einflussfaktoren wie dem Handelsstreit USA-China, in Klammern auch USA-Europa gehört auch damit hinein, und natürlich dem Brexit. Und da das im Moment noch nicht sich abzeichnet, obwohl es da Entwicklungen geben wird in den nächsten Tagen und Wochen, hält man sich zurück.
Vielleicht wird es da interessanter, Bayer. Wir berichten gleich noch drüber. Es könnte sein, dass es Bayer vielleicht doch gelingt, seine Glyphosat-Klagen per Vergleich zu erledigen. Reagiert die Aktie drauf?
Ja, die reagiert sehr stark darauf. Die Aktie ist eine der Favoriten im DAX, liegt im Moment auf dem dritten Platz mit einem Kurs plus von rund 2,5%. Die Aktionäre, die warten sehnsüchtig auf eine solche Nachricht. Noch ist es ja keine Nachricht, dass es einen Vergleich geben wird. Wäre teuer, aber bei weitem nicht so teuer wie die Alternative. Prozesse und Kosten ohne Ende.
Portugal hat gestern gewählt. Neues Parlament mit einem sozialdemokratischen Gewinner. Seltenes Ereignis innerhalb Europas. Reagiert die Börse darauf?
Ja, ich würde mal sagen, dass sie positiv reagiert in dem Umfeld, in dem wir heute sind. Der Aktienmarkt in Lissabon ist wenig verändert, genau wie der DAX. Und bei den Staatsanleihen, da habe ich hier auch einen Rentenhändler gefragt. Auch der sagt, dass die portugiesischen Staatsanleihen ja ein bisschen besser sind als zuvor. Und hier warten Anleger auch ab. Aber insgesamt ist man, glaube ich, an den Märkten froh, dass der Amtsinhaber, der viel für Portugal getan hat, wirtschaftlich, erstmal die Chance hat, weiterzumachen.
Dann gucken Sie noch auf den Euro zum Wochenstart.
Ja, der Euro, der ist kaum verändert gegenüber dem Stand am Freitagnachmittag bei einem US-Dollar 0,978.
Und der Goldpreis?
Und der Goldpreis ist auf 1.498 Dollar gefallen. Das ist ungefähr ein Dollar weniger als am Freitag. Und am Rentenmarkt die Umlaufrendite bei den deutschen Staatspapieren unverändert heute bei minus 0,59%.
Ulrich Bartz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Eben kurz erwähnt, Bayer. Es gibt fast 5.000 Klagen in den USA wegen des Unkrautvernichters Glyphosat. Die hat Bayer mit dem Kauf des US-Konzerns Monsanto gleichsam mit eingekauft und wahrscheinlich unterschätzt, wie hoch das Risiko aus diesen Klagen ist. Immerhin so hoch, dass dem Monsanto-Kaufpreis von 63 Milliarden Dollar zwischenzeitlich ein Verlust an Börsenwert in Höhe von gut 37 Milliarden Dollar gefolgt ist. Und nicht wenige Analysten Bayer am Rande der Existenzbedrohung sehen. Das ist der Hintergrund, vor dem verständlich wird, weshalb die Aussicht, Bayer werde einen Glyphosat-Schlussstrich in Form eines Vergleichs ziehen können, so sehr elektrisiert. Was man darüber weiß im Moment, Brigitte Scholt ist dazu.
Anwaltskanzleien in den USA sind derzeit sehr aktiv. Im Fernsehen schalten sie zahlreiche Werbespots.
With non-Hodgkin's lymphoma after using Roundup, call the number on your screen now.
Wer also das Monsanto-Unkrautvernichtungsmittel Roundup benutzt hat, das Glyphosat enthält, und wer daraufhin an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist, der möge sich melden. Die Kanzleien versprechen potenziellen Klägern Information, Schutz und Gerechtigkeit. Das tun sie nicht uneigennützig, denn je mehr Geschädigte klagen, desto höher wird eine mögliche Vergleichssumme, desto mehr fällt also auch für die Anwälte an Honorar ab. In 20.000 Fällen sollen inzwischen Klagen erhoben worden sein. Nun läuft es wahrscheinlich auf einen Vergleich hinaus. So hat der Chefverhandler in dem Mediationsverfahren, Kenneth Feinberg, dem Handelsblatt bestätigt, der in einigen Tagen anstehende nächste Prozess werde auf Anfang 2020 vertagt. Der Druck auf Bayer ist hoch, denn in drei einzelnen Fällen wurde das Unternehmen schon in erster Instanz zu Schadenersatzzahlungen von bis zu 80 Millionen Dollar verurteilt. Deshalb wären bei einem möglichen Vergleich zwei Dinge wichtig, meint Uwe Treckmann, Analyst der Commerzbank.
Zum einen, dass es wirtschaftlich tragbar ist, es darf also nicht zu teuer werden. Und Bayer muss natürlich etwas in die Hand bekommen, dass auch künftige Fälle exkludiert sind. Sprich, nicht nur die heutigen Fälle, sondern auch wenn künftig jemand erkrankt, dass dann nicht irgendwie erneut geklagt werden kann, um ebenso für Bayer Rechtssicherheit zu bekommen.
10 bis 15 Milliarden Dollar, so hoch könnte dann die Vergleichssumme ausfallen, schätzen Experten. Doch auch die Kläger könnten zu einem Vergleich bereit sein, denn die von Geschworenen gefällten erstinstanzlichen Urteile haben meist nicht Bestand. Die Schadenersatzsumme ist bisher schon deutlich reduziert worden. Zudem hat die maßgebliche Umweltbehörde EPA in den USA bisher Glyphosat als gefahrlos für die öffentliche Gesundheit eingestuft. Sollte der Rechtsstreit bis zum obersten Gerichtshof, dem Supreme Court, getragen werden, sei der Ausgang also ungewiss, sagt Treckmann.
Wenn man das als Basis nimmt, dann könnte es natürlich sogar darauf hinauslaufen, dass die Kläger überhaupt nichts bekommen würden. Insofern haben die natürlich auch ein hohes Interesse, möglichst zeitnah, weil den Betroffenen läuft ja auch die Zeit davon, sich vielleicht dann doch zu einigen und besser, wie man sagt, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Die Aktionäre könnte das freuen, denn in den letzten Monaten hat die Aktie sehr unter den möglichen Rechtsrisiken gelitten. Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, erwartet deshalb bei einem möglichen Vergleich zunächst ein Kursfeuerwerk.
Es wird dann einen Ausbruch nach oben geben, aber ich glaube, die Diskussion wird da nicht verstummen. Wie viel Sinn macht die Monsanto-Übernahme ohne Glyphosat? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Dann daran wird man auch Herrn Baumann dann messen und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder irgendwann eine Personaldiskussion haben.
Denn im Pharmabereich sinken die Margen. Bayer hatte auch deshalb gehofft, mit der Monsanto-Übernahme einen Ausgleich zu schaffen. Ob das langfristig gelingt, ist weiter offen.
Der Bericht von Brigitte Scholtes und Themenwechsel. Soziale Ungleichheit in Deutschland. In der vergangenen Woche zeigte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung auf, dass die Deutschen in der Gesamtheit betrachtet immer reicher werden. Dass die Ungleichheit bei der Verteilung von Vermögen aber weiter wächst. Ein entscheidendes Kriterium dafür ist, ob Immobilienbesitz vorhanden ist oder nicht. Heute ergänzt das gewerkschaftsnahe WSI, das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung, diese Betrachtung um eine Untersuchung zu den Einkommen. Und auch dabei zeigt sich, trotz der rückliegenden Jahre an guter Konjunktur, ist die Ungleichheit bei den Einkommen auch weiter gestiegen. Gudula Geuter dazu.
Das Einkommen in Deutschland ist immer ungleicher verteilt. Jedes Jahr befragt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung 25.000 repräsentativ ausgewählte Menschen. Demnach hält der Trend der vergangenen Jahre weiter an. Relativ gesehen nimmt die Zahl der Armen zu. Arm ist, nach dieser Definition, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens hat. 2010 waren das noch 14,2%. Die Studie untersucht Werte von Ende 2016. Da war die Zahl auf 16,7% gewachsen. Diese Entwicklung hat verschiedene Ursachen, erläutert die Hauptautorin der Studie, Dorothee Spannagel. Eine davon ist durchaus positiv. Die mittleren Einkommen sind deutlich gestiegen.
Wir haben tatsächlich in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung auch bei den Löhnen. Wir haben Lohnsteigerungen, die auch nicht nur die obersten Lohngruppen betreffen, sondern die bis in die Mitte der Lohnhierarchie hineinreichen.
Menschen mit einem festen Einkommen hätten so auch inflationsbereinigt spürbar mehr Einkommen zur Verfügung gehabt. Aber, fügt Dorothee Sparnagel hinzu,
die etwa unteren 40% der Lohnbezieher oder Einkommensbezieher sind davon systematisch ausgeschlossen und kriegen von dieser positiven Entwicklung wenig bis gar nichts ab.
Allein diese Entwicklung führt bei dem relativen Armutskriterium dazu, dass die Armen außerdem immer ärmer werden.
Wenn man sich anguckt, wie viel Geld diesen Haushalten fehlt, um über diese 60% Armutsgrenze zu kommen, sieht man, dass da die sogenannte Armutslücke in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Das heißt, sie sinken immer weiter nach unten.
Im Schnitt fehlten armen Haushalten 3.400 Euro im Jahr bis zur 60%-Grenze. Dass immer mehr Menschen nicht von Lohnsteigerungen profitieren, führt die Studie auf mehrere Faktoren zurück. Ein immer größerer Niedriglohnsektor, immer weniger Tarifbindung und damit typischerweise größere Einkommensspreizung auch innerhalb eines Betriebes. Zuletzt hatte die größte Ungleichheit 2005 bestanden. In den ersten Jahren danach hatten sich die Einkommen wieder mehr angeglichen. Nun ist nach den Daten der Böckler Stiftung ein neuer Höchststand erreicht. Von Anfang an ging dabei die Schere im Osten Deutschlands weniger weit auseinander. Das bleibt auch weiterhin so. Allerdings verringert sich der Unterschied. Mit anderen Worten, die Ungleichheit im Osten wächst schneller als im Westen. Insgesamt aber steigt sie deutlich weniger schnell als noch zu Beginn des Jahrtausends. Wenig gewachsen ist der Anteil der besonders Reichen und liegt bei rund 8%, wobei der Prozentsatz der Reichen und sehr Reichen im Osten leicht gesunken, im Westen leicht gestiegen ist. Gleichwohl geht die Böckler Stiftung davon aus, dass die Steuerpolitik der vergangenen Jahrzehnte die Spreizung begünstigt habe. Die Maßnahmen, die die Studienautoren empfehlen, setzen hier an, daneben aber vor allem im unteren Bereich, mit der Bekämpfung des Niedriglohnsektors, auch mit höheren Mindestlöhnen und mit weniger Möglichkeiten, diesen Mindestlohn zu umgehen. Hartz-IV-Leistungen sollen nach den Vorstellungen so erhöht werden, dass sie nicht mehr, wie derzeit zum Teil, unter der 60%-Marke liegen. Und, so fordert Sparnagel, Beratungsangebote für Problemgruppen, etwa Menschen mit hohen Schulden oder Suchtproblemen, sollten verbessert werden.
Der Bericht von Gudula Geuter. Großbritannien schließt die nach Regierungsangaben weltweit umfangreichste Rückholaktion von Touristen mit dem heutigen Tag ab. Der letzte Flug für die rund 150.000 in aller Welt gestrandeten Urlaubsopfer der Thomas Cook-Pleite ist aus Orlando in den USA in London angekommen. Die gestrandeten deutschen Urlauber sollten es auch schon nach Hause geschafft haben. Für die ist nicht die Regierung zuständig, sondern die Reisebranche selbst. Aber reicht es, was die Branche zum Schutz von Pauschalreisenden tut? Darüber gibt es nach der Thomas Cook-Pleite nun eine Debatte. Miriam Meinhardt dazu.
Das Chaos, das wir jetzt mit Thomas Cook haben, das ist nicht vom Himmel gefallen, meint die grüne Sprecherin für Verbraucherschutz Tabea Rösner. Es sei klar gewesen, dass eine maximale Deckungssumme bei Versicherungen von 110 Millionen Euro nicht ausreiche.
Das klingt vielleicht erstmal viel, aber wenn man sich das Pauschalreisegeschäft anschaut, das ist ein Milliardengeschäft und da ist die Summe deutlich zu niedrig. Und alle Experten haben uns und übrigens auch die Koalition darauf hingewiesen, dass das derzeitige System nicht ausreicht.
Ein Gutachten der Verbraucherzentralen von 2016 kommt zu einem ähnlichen Schluss. Demnach müssten die Deckungssummen auf mindestens 250 Millionen angehoben werden, sagt Georg Kolbe vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Unsere Anregung wurde immer ignoriert und abgelehnt. Das rächt sich jetzt. Da wurde dem Druck der Reiselobby nachgegeben, diese Deckelungssumme nicht zu erhöhen, da befürchtet wurde, dass die Versicherungspolicen zu teuer würde und letztendlich die Reisebranche darunter leiden würde. Nun, durch so eine prominente Pleite wie Thomas Cook leidet die Reisebranche als solche drunter, denn natürlich geht jetzt die Sicherheit und das Vertrauen in diese Versicherung, die eigentlich ein Sicherheitselement sein sollte, verloren und die Verbraucher sind verunsichert.
Und vor allem sind sie unter Umständen sauer, dass sie zwar für eine Reise gezahlt haben, diese nicht antreten konnten und dann nicht dafür entschädigt wurden. Der Verbraucherschutzverein AT hat deshalb ins Spiel gebracht, im Zweifel den Staat zu verklagen. Dabei geht es um die sogenannte Staatshaftung. Rechtsexperten gehen aber davon aus, dass solche Klagen zwar möglich sind, praktisch aber wohl wenig Aussicht auf Erfolg haben. Die Haftungssumme von 110 Millionen ist im deutschen Recht gesetzlich festgelegt. Den Rahmen aber bildet die EU-Pauschalreiserichtlinie. Danach müssen die EU-Staaten dafür sorgen, dass Reisende ausreichend geschützt sind. Diese Richtlinie hat Deutschland umgesetzt, allerdings bei der Novelle die alten Deckungssummen beibehalten. Das Justizministerium erklärte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, der Bundesregierung sei diese Summe damals als ausreichend erschienen. Zur Begründung heißt es, Zitat:
Seit 1994 betrug der höchste durch die Insolvenz eines Reiseveranstalters eingetretene Versicherungsschaden rund 30 Millionen Euro. Bis dahin konnten alle von einer Insolvenz betroffenen Reisenden vollständig entschädigt werden.
Allerdings ergänzt das Justizministerium, man arbeite schon länger daran, andere und neue Möglichkeiten für eine funktionierende Insolvenzabsicherung zu suchen. Das bestätigt auch der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Johannes Fechner. Es werde derzeit sowohl über die ausreichend hohe Versicherungssumme als auch über die Form der Absicherung diskutiert.
Also es sind grundlegende Fragen, ob es einen Fonds bedarf, der dann von der Reisebranche finanziert wird. Dazu hat die Bundesregierung eine Studie in Auftrag gegeben, um das näher zu beleuchten. Und wir erwarten dieses Ergebnis noch in diesem Jahr, sodass wir dann gleich im nächsten Jahr daran gehen können, eine gute Lösung für die Pauschaltouristen zu finden.
Ob das dann aber den Menschen hilft, die jetzt nicht in den gebuchten und bezahlten Urlaub fahren können, ist fraglich.
Mirjam Meinhardt war das. Im Tarifkonflikt der Gebäudereiniger verschärft die EG Bau und Agrarumwelt den Ton. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Auf ihrer Internetseite will die Gewerkschaft in den kommenden Tagen Unternehmen beim Namen nennen, die nach Ansicht der Arbeitnehmervertreter den tariflosen Zustand ausnutzen, um ihren Beschäftigten deutlich verschlechterte Konditionen aufzuzwingen. Den Anfang machte die EG Bau bereits heute mit dem Branchenriesen Piepenbrock aus Osnabrück. Verhandlungsführerin Ulrike Laux sprach von einem, Zitat, stillen Branchenangriff auf die Arbeitsverträge. Reinigungskräfte würden dabei regelrecht über den Tisch gezogen, bislang geltende Ansprüche zu Lohn und Urlaub gedrückt. Auf dem Bundeskongress der IG Metall ging es heute am zweiten Tag unter anderem um die Mobilitätswende und den dadurch drohenden Verlust tausender Arbeitsplätze in den Fabriken. Gewerkschaftschef Jörg Hofmann appellierte an den Staat, mehr Geld als bisher zum Beispiel für die Qualifikation von Beschäftigten zur Verfügung zu stellen.
Es kann doch nicht sein, dass die Banken mit Milliarden gestutzt würden und jetzt Industriearbeitsplätze vernichtet werden, weil dieser Wandel nicht geschultert werden kann durch diese Industrie, wenn sie alleine gelassen wird. Hier ist staatliches Handeln gefordert, damit Schutz von Arbeit zum Primat auch von Politik wird.
So Jörg Hofmann. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO bleibt in der Auseinandersetzung mit dem Lufthansa-Konzern bei ihrem Plan zu streiken. In dieser Woche würden die Mitglieder informiert. Am kommenden Montag wolle man Details zu Zeit, Dauer und Ort der Streiks nennen, kündigte UFO an. Lufthansa lehnt Gespräche mit der Gewerkschaft seit Monaten ab, weil sie deren Vorstand für nicht rechtmäßig hält.
Günter Hetzke war das. Und zur Wirtschaftspresseschau, wo über das Wochenende auch Zeit war, über Themen nachzudenken, die nicht jeden Tag ganz oben auf der Agenda stehen. Wie halten wir es mit der Werbung für Tabak? Und zum Start, wie eigentlich steht es um die Gemütslage der Landwirte?
Unter Deutschlands Landwirten wächst der Unmut. Und die Neue Osnabrücker Zeitung hält deren Proteste für durchaus berechtigt. Sie werden verantwortlich gemacht für Insektensterben, Nitratbelastung des Grundwassers und die häufig kritisierte Tierhaltung. Es sind Folgen der Lebensmittelproduktion, die lange ignoriert wurden, allerdings von der Mehrheit der Gesellschaft. Und es stimmt, wenn die Landwirte darauf hinweisen, dass die Umweltbilanz importierter Lebensmittel oft schlechter ist. Doch trotzdem ist klar, dass sich auch hierzulande etwas ändern muss. Die Frankfurter Rundschau schließlich geht auf die Diskussion über ein umfassendes Tabakwerbeverbot ein. Es ist schon ziemlich dreist, wenn Unionsfraktionschef Brinkhaus nun die SPD zu einer Einigung drängt. Nicht an die Sozialdemokraten muss sich Brinkhaus wenden, sondern an den eigenen Wirtschaftsflügel. Der versucht nach wie vor, mit allerlei Tricks durchzusetzen, wenigstens die E-Zigarette von einem Verbot auszunehmen. Doch ein Nachgeben in dieser Frage wäre fatal. Das Tabakwerbeverbot muss endlich her. Ausnahmslos für alle Rauch- und Dampfprodukte.
Und mit diesem Appell in der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Claudia Hennen am Mikrofon und den Stuttgart 21-Protesten im Programm. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.